hier zu sein. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Schwabenlande. Das verrät auch mein Dialekt. Genau genommen aus Ravensburg. Da habe ich die ersten grob 60 Jahre meines Lebens verbracht. Dort war ich viele Jahre Pastor, auch so einer Gemeinde wie hier, einer Pfingstgemeinde. Aus Ravensburg kommen die schönen Spiele und Puzzles, die kennt ihr vielleicht, da bin ich her, da kommt auch manch anderes Gutes noch. Zum Beispiel der Albert Frey mit seinen Liedern, das ist auch ein guter Freund von mir, vielleicht kennt ihr seine Lobpreislieder. Ja, da war ich also viele Jahre Pastor, da war ich verheiratet mit meiner ersten Frau. Wir haben zunächst keine eigenen Kinder bekommen, aber wir hatten immer auf dem Herzen, auch Kindern ein Zuhause zu geben. Dann haben wir drei Kinder adoptieren dürfen aus Peru und aus Rumänien. Das war für uns zunächst mal ein großes Geschenk, später ist es eine große Herausforderung geworden. Inzwischen ist es auch wieder ein großes Geschenk, aber es, ja, das könnt ihr euch vielleicht auch ein bisschen vorstellen. Ja, es gab viele Höhen und Tiefen. Ich bin dann in eine schwere Lebenskrise gekommen, doch davon nachher vielleicht ein bisschen mehr, dann beim Wort Gottes. Und bin dann Gott dem Vater begegnet auf eine Art, wie ich es bis dahin nicht kannte. Ich war immer so mit Jesus, als 19-Jähriger bin ich zu Jesus gekommen. Und das war für mich einfach so die Wende meines Lebens. Und Jesus als mein Erlöser, mein Freund, ja, der mit mir durch dick und dünn geht. Ich habe dann den Heiligen Geist kennengelernt, auch das war wunderbar. Aber für mich war irgendwie die Gestalt des Vaters, Gott der Vater, das war irgendwie nicht so einfach. Das hat sicher auch mit meiner eigenen persönlichen Vatergeschichte zu tun. Ich habe als Kind eigentlich immer Angst vor meinem Vater gehabt. Er war äußerst streng und ich hatte immer den Eindruck, ich bin eigentlich nicht richtig und ich kann es ihm auch nicht recht machen. Und manches Mal waren da so Übertragungen. Ja, das ist ja manchmal so, wenn wir bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht haben, dann ja, sind wir in Gefahr zu denken, ja, wie ist das mit Gott? Und wenn er jetzt Vater ist, gell, wie soll ich das verstehen? Und das hat mein Leben dann nochmal ganz neu beschenkt. Ich habe mich in Gott verlieben dürfen. Das war für mich eine Riesenerfahrung. Und seit 20 Jahren bin ich jetzt ungefähr auf diesem Weg, was ich ja einfach niedergeschlagen hat, so in meinem ganzen Identitätsverständnis, wer bin ich und was heißt es überhaupt, Pastor zu sein, was heißt es, Vater zu sein, was heißt es, Ehemann zu sein, was heißt es, Leiter und überhaupt Mensch zu sein. Das hat ganz viele Auswirkungen gehabt. Es gab dann eine zweite sehr schwere Lebenskrise, da ist meine erste Frau an Krebs erkrankt und dann schließlich gestorben. Viele Gebete, viele Zeiten von Hoffnung und wieder neu ausrichten und doch hat sie dann der Vater im Himmel heimgeholt. Das war ein großer Schmerz und gleichzeitig durch meine Geschichte, dass ich so tief mit Gott verbunden sein konnte, habe ich auch viel Frieden in dieser Zeit erlebt. Und das war für mich einfach auch eine Zeit, in der mich Gott durchgeführt hat und ich trotzdem irgendwie ja, bei ihm Trost und Geborgenheit gespürt habe. Aber natürlich war die Frage, wie geht's Leben überhaupt noch weiter? Wir waren 35 Jahre verheiratet, hatten noch manche Ziele und Dinge im Leben, die wir uns vorstellen hätten können. Die Kinder waren inzwischen aus dem Haus und hatten ihre eigenen Wege auch beschritten. Ja, und dann, ich sage es heute gerne so, hat mich der Himmel nochmals geküsst, dass ich mich auch in eine Frau nochmals verlieben dürfte. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Wie geht das, wenn man schon im gereiften Alter ist? Ich wusste, wie das ist, wenn man 20 ist und sich verliebt und die Schmetterlinge im Bauch und so. Das kannte ich, aber wenn man dann schon Ende 50 ist, ja, und da war ich erstaunt, dass das eigentlich ganz ähnlich ist. Also da hat es mich richtig erwischt und seit 8 Jahren bin ich jetzt noch einmal verheiratet und die Auserwählte wohnte und lebte damals eben im Raum Hannover, hatte dort ihre Arbeitsstelle. Das war der einzige Grund, warum ich aus dem wunderschönen Schwabenlande, dem Bodenseegebiet, wo es ja wirklich, wo viele Leute zum Urlaub machen hingehen, dass es mich doch gezogen hat und ich seither ein Niedersachse geworden bin. Unvorstellbar, aber es ist passiert. Ja, und das war ein Riesengeschenk für mich. Und heute hat meine Frau eine Online-Fortbildung, sie ist Psychotherapeutin und kann leider nicht dabei sein, vielleicht ein anderes Mal. Ja, soweit vielleicht einfach mal so einen kurzen Einstieg. Heute soll es mal um einen Begriff zunächst gehen, Identität. Das ist ja so ein Begriff, mit dem verbinden unterschiedliche Menschen ganz Unterschiedliches. Was ist das eigentlich, Identität? Und woher beziehen wir unsere Identität? Letztlich meint das ja, wir suchen unseren Wert. Wir suchen Bestätigung. Wir suchen, wer bin ich? Auch in dieser Welt, vor den Menschen, vor mir selber. Was gibt mir Gewichtigkeit, ja, was gibt mir Bedeutung in meinem Leben? Und die meisten Menschen, ich eingeschlossen, sie suchen in der Regel, und so war es bei mir früher ganz extrem, sie suchen in der Regel ihre Identität in dem, was sie tun, in dem, was sie leisten, in dem, wo sie erfolgreich sind, in dem, wo andere aufmerksam werden und sagen, oh, das machst du wunderbar. Man sucht die Identität in der Karriere, im Erfolg, im Gutsein, vielleicht auch in den Statussymbolen, die man sich im Laufe der Zeit angeschafft hat, Haus und Auto und was man, und vielleicht einen Titel und einen Ruf und wie andere uns sehen. Ja, oder die Schönheit oder die Intelligenz oder die Sportlichkeit und die Fitness. Und es gibt so viele Dinge, wie wir auf dem Weg sind, um unsere Identität, also unseren Wert letztlich zu uns irgendwie zu geben oder den zu erfassen. Und ich habe festgestellt, viele dieser Wege, die meisten dieser, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die sind eigentlich sehr im Außen unseres Lebens. Also in dem, wie ich vor anderen bin, wenn ich mich vergleiche mit anderen, wie ich mich fühle und was ich kann und was ich leiste und was ich bringe und was an Bestätigung eben durchkommt, das ist oft sehr im Außen. Bei mir war das extrem so, kurz zu meiner Hintergrundgeschichte. Ich bin in einer Familie aufgewachsen. Wir hatten so ein mittelständisches Unternehmen. Mein Vater hatte genaue Vorstellungen von uns Kindern, wie wir dann später einmal in dieses Unternehmen passen sollten. Ich hatte eine ältere Schwester, die war immer so besonders gut in der Schule, zu dem Leidwesen von meinem Bruder und mir. Die brachte immer Preise und Belobigungen nach Hause. Das war furchtbar, weil der Maßstab war natürlich enorm hoch. Schaut die Schwester an. Und ja, das war eigentlich nur frustrierend. Dann kam mein Bruder. Mein Bruder war, ich sage mal, Gott sei Dank ziemlich schlecht und schwierig in der Schule. Also die Lehrer kamen mit ihm nicht klar und er mit ihnen nicht. Schließlich ist er dann in ein Internat gekommen, weil man gedacht hat, ja, vielleicht werden die mit ihm ein bisschen besser klarkommen. Aber auch dieser Bruder hatte etwas Besonderes, nämlich der war technisch so überaus begabt. Also wenn es da im Hause Lanz irgendwelche Geräte gab, die defekt waren, die hat er auseinandergenommen und tatsächlich wieder ganz zusammengesetzt. Gell, schon als Junge war der einfach so handwerklich und technisch von seinem Verständnis, hat er irgendwas Besonderes gehabt. Und natürlich war dann klar, wenn irgendwo Not am Mann war in der Familie in diesem Bereich, dann sofort der Blick auf ihn. Dann kam ich, der Kleine. Ich war in der Schule nicht gut. Ich habe mein Abitur mit Hängen und Würgen gerade noch irgendwie so geschafft. Dadurch, dass ich nie jetzt so nach praktischen und handwerklich-technischen Sachen gefragt wurde, weil das war ja schon besetzt, hatte ich das Gefühl, ich wachse mit zwei linken Händen auf. Ich kann das alles nicht. Also so war mein Grundgefühl schon als Kind. Ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Ich weiß gar nicht, was ich kann. Ich weiß gar nicht, mit was ich mich irgendwie überhaupt mal zeigen könnte. Also das mit der Schule, das war schon eindeutig klar, das mit dem Praktischen war auch klar. Ja, was bleibt denn? Ich habe dann ziemlich schwere Jahre als Kind und Jugendlicher erlebt, auch mit viel Selbstinfragestellung und Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexen, bin da ein bisschen abgerutscht in ganz falsche Bereiche, habe da eine Rockband gegründet, ein bisschen Musik konnte ich machen, ja, das war vielleicht noch vor allem mit viel Verzerrer, wenn es dann ein bisschen, also wenn man nicht so schön selber Musik machen kann, dann braucht man die technischen Geräte wie Verzerrer und Hallgerät und solche Dinge, die hatten wir, aber sonst, ja, gut, das. Und mit Alkohol und mit Frauengeschichten und Drogenerfahrung und so. Und dann war ich froh, als 19-Jähriger zum Glauben gekommen zu sein. Und dann fing auch irgendwie eine ganz andere Linie an. Irgendwie ist was in mir aufgewacht und jetzt wollte ich auch, ja, jetzt hat mich Jesus errettet, jetzt wollte ich ihm zeigen, jetzt mache ich alles für dich. Am liebsten wollte ich gleich auf die Bibelschule und die Welt retten und überall rumreisen. Mein Pastor damals, ein weiser schwäbischer Pastor, hat gesagt, jetzt lernst du zuerst mal was Gescheites. Versteht ihr? Gell? Also was Vernünftiges, was Gutes. Ja, ich bin dann Lehrer geworden, dachte, okay, das ist vielleicht was Gutes. Das hat mir auch geholfen, so 5 Jahre Lehrer zu sein, bevor ich dann Pastor geworden bin. Aber ich habe dann doch gemerkt, diese ganze Geschichte, so auch meiner Prägung, Die nimmt mich irgendwie oder die nehme ich mit, ja. Und ich war so glücklich als Jungbekehrter und die ersten Jahre. Aber dann mit der Zeit ist da immer mehr Druck gekommen, ja. Und so auch diese inneren Ziele. Jetzt will ich schon auch was Besonderes machen. Also nicht so 0815, gell, Warum lebe ich? Und ich wollte, als wir geheiratet haben, ich wollte natürlich ein sehr guter Ehemann sein. Meine Frau hat mir dann mit der Zeit so ein bisschen signalisiert, da ist noch Luft nach oben. Ja, und dann, als wir die Kinder bekommen haben, aufgrund meiner eigenen schwierigen Kindheit, und da habe ich mir mal geschworen, sozusagen, ich werde es nie so machen wie mein Vater, nie. Ich werde ganz anders das machen, das ist ein sehr schlechter Schwur. Da gibt es schwierige Dinge dahinter. Weil man ist dann immer mit einem Feindbild letztlich vor Augen und letztlich machst du dann manches, vielleicht nicht ganz so, aber du warst anders schlimm. Ja, auf jeden Fall wollte ich natürlich nicht ein guter, ich wollte ein sehr guter Vater sein und meinen Kindern alles ermöglichen und liebevoll und so weiter. Und dann bin ich Pastor geworden irgendwann und ich wollte nicht ein guter Pastor sein, ich wollte ein sehr guter Pastor sein. Am besten sollte Erweckung von Ravensburg über das Land hinaus fließen und überall so Gottes Geist. Ja, wir hatten sehr erfolgreiche Jahre, die Gemeinde ist enorm gewachsen. Dann gab es aber auch sehr komplizierte, schwierige, konfliktreiche Jahre. Und ich habe gemerkt, durch meine inneren Ansprüche, durch meine Vorstellung, ja, ich muss gut sein, ich muss es bringen und zahlen und Erfolg und wichtig und höher, schneller, weiter. Gell? Und all diese Dinge, so, die haben mich dann letztlich in eine absolute Lebenskrise hineingeführt. In ein Burnout würde man heute sagen, damals war das Wort noch nicht so ganz gängig wie heute, aber letztlich so eine Erschöpfungsdepression. Ich war völlig lahmgelegt und wusste nicht mehr aus noch ein. Und in dieser Zeit sind so diese uralten Ängste, die ich von meiner Kindheit schon kannte, nämlich vor Gott, dem Vater. Ich bin katholisch aufgewachsen, auch katholisch geprägt. Da glaubt man an Himmel, Hölle und Fegefeuer. Gell? Und dann leidet man. Und dann, ja, ich, als Kind habe ich das alles noch ziemlich ernst genommen und dachte, ja, schaffe ich es und komme ich durch und wie ist Gott und so. Also da kamen noch mal so tiefe Ängste. Aber heute kann ich sagen, Gott hat sich meiner erbarmt. Wenn ich nicht in diese Krise gekommen wäre, vom Typ her bin ich so, ich mache immer weiter. Gell? Ich bin sehr stetig, ich bin sehr durchhaltefähig, gell? Ich bleibe einfach auf dem Kurs, solange auch, dass man Hindernisse überwindet, hat ja auch etwas Gutes. Aber letztlich musste da so eine Mauer kommen in meinem Leben. Und Gott hat ganz viel vorbereitet, aber auch Matthias Hoffmann, ein großer Teil, und viele andere aus der Vaterherzbewegung, jetzt Bücher und Konferenzen. Und Gott ist mir wirklich begegnet als liebevoller Vater, was jetzt für meine, wir sprechen ja über den Begriff Identität im weitesten Sinne, was für mich nun etwas ganz Neues geöffnet hat in meinem Geist. Ich bis dahin dachte ich, ja, man geht so auch geistlich die Karriereleiter, ja, ich bin jetzt Kind Gottes gewesen oder bin es sicher auch noch, aber dann bin ich irgendwann, war ich Jugendleiter und dann war ich eben Ältester und Co-Pastor und dann irgendwann war ich hauptamtlicher Hauptpastor. Ja, irgendwann bin ich in den übergemeindlichen Dienst gegangen, war ich Regionalleiter Baden-Württemberg. Irgendwann war ich im Präsidium und im Vorstand vom BFP. Dann dachte ich, ja, das geht jetzt halt immer so weiter. Gell? Man geht so seine Karriere, Leiter. Und natürlich das Thema Identität. Gell? Ja, Leiter, ja, Position, ein Amt, etwas, was nach außen strahlt. Und doch habe ich dann gemerkt in dieser Zeit, all das verfliegt, wenn du in der Krise bist, wenn du innerlich erschüttert bist, gell, das sättigt gar nichts. Gell. Da brichst du einfach zusammen und ich habe gemerkt letztlich, das nützt mir alles nichts. Auch zu Hause ist es dann schwierig geworden mit den Kindern, als die in Pubertät und Identitätskrise kamen. Als adoptiertes Kind hast du nochmal eine andere Geschichte, weil du hast ständig diese Frage, warum hat mich meine Mutter verlassen? Das ist die Hauptfrage eines adoptierten Kindes, diese Mutterwunde. Niemals, nicht die Vaterwunde, das spielt meistens nicht so eine große Rolle, aber diese Mutterwunde. Und dann, je nachdem, wie man damit umgeht, und das war bei unseren Kindern zum Teil sehr heftig, also wir hatten zwischenreihen nicht Sturm und Drang, wir hatten Orkan und Tornados bei uns zu Hause. Ja, und all das hat dann eben in diese Krise und gleichzeitig dann in diesen neuen Weg mit Gott, dem Vater, geführt. Und da sind mir dann im Laufe der Zeit Kronleuchter aufgegangen, was das mit unserer Identität zu tun hat. Nehmen wir mal unseren ersten Vers auf der Folie, 1. Johannes 3, Vers 1. Da sagt der Apostel Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater im Himmel erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Also wir bekommen nicht nur einen Namen, wir bekommen nicht nur etwas Äußeres, sondern wir bekommen eine neue Identität. Wir sind unserem tiefsten Wesen nach Kinder Gottes. Also wenn wir mal schauen, was ist Identität in der tiefsten Schicht, wie Gott uns sieht, was er in uns hineinlegt, was unseren wahren Wert ausmacht, das ist, dass wir sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter sind, dass wir zu ihm gehören, dass wir in seine Familie hineingenommen sind. Jesus hat mal so gesagt, wie viele ihn aber aufnahmen, also Jesus aufnahmen, Johannes 1, Vers 12, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Die sind nicht mehr nach dem Fleisch irgendwie geboren, ja, die haben noch menschliche Eltern, aber eigentlich ihre Identität ist, sie sind von Gott geboren. Von Gott geboren. Also stell dir das mal vor, du bist von Gott geboren, von seinem Herzen aus geboren und erschaffen. Du bist mit seiner DNA, mit seinem Erbgut, bist du ins Leben hineingerufen. Du bist an seinem Herzen erschaffen und durch Jesus hineingezogen in eine ewige, intime Liebesbeziehung mit ihm. Du bist gewollt, du bist von ihm gesegnet und überschüttet. Du hast alle Segnungen und Reichtümer in Christus auf dir und in dir. Durch den Heiligen Geist ist das alles in uns hineingepflanzt. Das heißt, unsere wahre Identität ist unsere Gotteskindschaft. Und das möchte ich jetzt euch ein bisschen noch so vor Augen führen, was das heißt und dass es da auch Missverständnisse gibt, die wir gleich kurz anschauen wollen. Aber dass wir noch tiefer uns gründen darin, dass wir, wenn alles andere zu Bruch geht, wenn wir in Krisen kommen, wenn wir krank werden, wenn wir begrenzt werden, wenn wir arbeitslos werden, wenn wir behindert werden, wenn unsere Ehe auseinanderfliegt, wenn die Kinder völlig andere Wege gehen, wenn wir von Menschen abgelehnt werden, eines bleibt und das ist deine Kindschaft und meine Kindschaft. Das ist das Größte, was es gibt. Weißt du, und ich sage so gerne, wir können nicht hinauswachsen aus der Kindschaft. Du kannst nicht irgendwann sagen, so jetzt lasse ich das hinter mir, das war eine Zeit, sondern du kannst immer nur mehr hineinwachsen in dieses Bewusstsein der Kindschaft. Das will ich jetzt erklären. Und zwar gibt es einen Text, auch im 1. Johannesbrief aus dem 2. Kapitel, die Verse 12 bis 14. Ich lese es mal ruhig, das sind jetzt zwei Folien, die kommen hintereinander. Da steht Folgendes. Da geht es um drei verschiedene Gruppen von Menschen. Da heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Das ist die erste Gruppe, die hier angesprochen wird. Die Kinder. Und wenn wir jetzt diesen Text lesen, dann merken wir, es geht nicht nur um die biologischen Kinder, es geht auch um die geistlichen Kinder. Also, wenn wir zu Christus kommen, werden wir Kinder Gottes. Es geht um Kindschaft. Jetzt als zweite Gruppe werden die Väter angesprochen. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die werden hier die jungen Leute genannt, die jungen Erwachsenen, also die zwischendrin sind. Ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, nämlich den Teufel. In der nächsten Folie geht dieser Text weiter. Und offensichtlich ist Johannes das so wichtig, dass er das irgendwie nochmals betont, also nochmals diese drei Gruppen anspricht und ein bisschen variiert, was er ihnen jetzt sagt. Er sagt, lass es mich noch einmal sagen, Kinder. Ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Dann wieder die zweite Gruppe, Väter. Ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Das ist genauso wie bisher auch. Jetzt kommen die jungen Leute als drittes. Ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig. Und es bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Drei Gruppen von Menschen. Kinder, junge Leute, junge Erwachsene, Väter und Mütter. Jetzt könnte man diesen Vers folgendermaßen verstehen. Darum habe ich hier eine kleine Grafik vorbereitet. Ja, danke schön. Man könnte diesen Vers folgendermaßen verstehen und früher hatte ich da auch eine Tendenz, ihn zu missverstehen. Das ist eine blaue Farbe, das ist eine grüne und eine rote. Man könnte sich jetzt vorstellen, das ist eine Phase, also Kindschaft. Ja, wir sind jetzt Kinder. Irgendwann kommen wir in die nächste Phase, sprich, jetzt werden wir junge Erwachsene und wir bekommen andere Herausforderungen des Lebens, ja. Und dann irgendwann kommt die rote Phase, da werden wir dann selber Väter und Mütter und dann haben wir wieder eigene Kinder und so ist das vielleicht ein Kreislauf, der sich dann wieder schließt. Es gibt ja jetzt zu diesen drei Personengruppen, ganz bestimmte Zuordnungen, die Johannes hier beschreibt. Ich fasse das mal mit kurzen Worten so zusammen. Bei den Kindern, sagt er, die Kinder, da ist das Schlüsselwort, sie empfangen. Sie empfangen nämlich Vergebung der Sünden und sie empfangen die Liebe des Vaters, so dass sie ihn jetzt kennenlernen und Teil eben der Familie Gottes werden. Sie empfangen. Und wir wissen, bei Kindern im Natürlichen ist das ja auch so. Wenn Kinder geboren werden, dann sind die völlig auf Empfang ausgerichtet. Du kannst nicht sagen, so, jetzt habe ich dich 9 Monate im Bauch gehabt, jetzt gibst du mir mal alles zurück, was ich gelitten habe in der Zeit. Das funktioniert nicht so gut. Also die sind total angewiesen, dass jemand sie umsorgt, äußerlich, innerlich, dass jemand da ist, dass sie auf Empfangsmodus sind. Das ist gut so, das ist göttlich so. Und wir wissen, je mehr sie empfangen, je gesünder sie empfangen, je mehr ihr Tank auch hier wirklich gefüllt ist auf gute Weise, umso stabiler können sie auch ins Leben gehen. Und umso mehr können sie aus dieser Identität des Gewolltseins und Geliebtseins heraus auch leben. Das ist im Natürlichen, das ist auch im Geistlichen so. Bei den jungen Leuten stehen jetzt ganz andere Begriffe, nämlich ihr seid stark geworden. Ihr habt das Wort Gottes in euch bleibend und ihr habt den Bösen besiegt. Also da spüren wir, da ist Kampf, da ist Widerstand, da ist Auseinandersetzung. Ja, und sie müssen jetzt lernen, selber zu stehen. Sie müssen lernen, selber stark zu werden. Also während in der ersten Phase das Empfangen im Vordergrund steht, steht in der zweiten Phase das Starkwerden im Vordergrund. Und bei der dritten Personengruppe, Väter und Mütter, ist es reduziert auf einen einzigen Begriff. Es heißt, sie kennen den, der von Anfang an ist. Sie kennen ihn. Und ihr wisst das sicher auch, wenn die Bibel von Kennen spricht, dann meint sie nicht einen intellektuellen Vorgang. Kennen ist ein ganzheitliches Beziehungswort. Jemand ist jemand ganz nahe und kennt ihn vom Herzen her. Das ist ein intimes Wort. Es wird sogar benutzt für Mann und Frau. Adam erkannte sein Weib und sie zwei wurden ein Fleisch. Also kennen und erkennen ist ein total intimes Nähewort. Das heißt, Väter und Mütter zeichnen sich aus, dass sie Gott kennen, dass sie ihn durch dick und dünn kennen, dass sie nahe an seinem Herzen sind, dass sie verwandelt werden von ihm und dass sie etwas ausstrahlen und dass sie dadurch auch natürlich andere Menschen ermutigen können. Also nochmal, man könnte jetzt in die Vorstellung kommen, irgendwann verlassen wir diese Kindschaftsebene und jetzt werden wir eben stark und jünger, so richtig mit eigenem Antrieb und wir machen jetzt und tun. Und irgendwann werden wir die Väter und bekommen selber wieder Kinder und dienen ihnen. Ich habe festgestellt, dass dieses Bild, wenn wir die gesamte Bibel anschauen, eigentlich ganz falsch ist. Nämlich deswegen, weil diese Kindschaft, wir kommen wieder zur Identität aus der Kindschaft von Gott, die verlieren wir nie. Also ich mache es mal mit diesem Bild jetzt so deutlich. Diese Kindschaft, sobald wir hineintreten und von Jesus praktisch errettet werden und ein Kind Gottes werden, dann ist das unsere tiefste Identität, die niemals verloren geht oder die niemals jetzt verdrängt werden darf, sondern die ist sozusagen die Grundlage für alles andere, was darauf wächst. Aber ich, sobald ich denke, ja, jetzt verlasse ich das, jetzt bin ich eben nicht mehr Kind, jetzt mache ich alles selber, dann sind wir in höchster Gefahr. Und dann verlieren wir unsere tiefste Identität. Also das ist durchgehend. Und dann auf dieser Basis, wenn Gott uns dann weiterführt und wir jetzt wachsen, ja, wir reifen, ja, wir entwickeln uns gesund, dann ist es wie im Natürlichen auch. Natürlich, dann werden wir stark und dann werden wir durch Herausforderungen auch geprüft und dann werden wir auch im Sinne, dass wir das Wort Gottes selber essen, gell? Nicht nur gefüttert werden, sondern uns selber auch ernähren, dann wachsen wir hinein. Ja, wir nennen das Jüngerschaft, ja, das ist gut. Aber es hat die Basis der Kindschaft. Und dann, wenn das so weitergeht, dann wachsen wir hinein in geistliche Vater- und Mutterschaft. Nehmt mal bitte den nächsten Vers aus Römer 8, Vers 15. Ich möchte euch kurz zeigen, was geschieht, wenn wir nicht mehr in diesem Geist der Kindschaft leben oder umgekehrt, wie werden wir bewahrt davor. Da sagt Paulus, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Also, was ist unsere Identität? Es ist der Geist der Kindschaft. Ist interessant, nicht nur wir sind Kinder geworden, das ist ein Faktum, sondern jetzt heißt es, wir haben den Geist der Kindschaft empfangen. Das heißt, dieser Heilige Geist der Kindschaft, der wohnt in meinem und deinem Herzen. Und dieser Geist der Kindschaft, der hat einen Herzensruf sozusagen. Und dieser Herzensruf heißt, aber lieber Vater. Das heißt, diese Orientierung auf den Vater, die ist im Geist der Kindschaft verwurzelt, den er in uns hineingepflanzt hat. Und das wird immer so sein. Er, heißt es mal, ist ewig Vater und wir sind ewig Kinder. Wir können, darum sage ich, nicht darüber hinauswachsen, sondern du kannst immer nur mehr hineinwachsen. Was passiert aber, wenn du nicht mehr im Geist der Kindschaft bist und jetzt meinst, jetzt muss ich in diese nächste Ebene? Dann sage ich dir, wird es stressig. Dann kommst du unter Druck. Dann landest du genau das, was hier dieser Text sagt, nämlich im Geist der Knechtschaft. Und was ist das Kennzeichen eines Knechtes? Ein Knecht muss hindienen, gell, und hat immer die Furcht, das steht hier, reicht das, ist das genug, ist mein Herr zufrieden mit mir, wie wird er mit mir umgehen? Ja, du bist immer unter Druck, mehr, besser sein, das ist wie unter dem Gesetz, dann bist du wieder unter dem neuen Gesetz, jetzt muss ich es selber bringen, jetzt muss ich es selber auf die Reihe bringen, selber machen, selber gut sein, selber stark sein. Also, und dann wird es zum Stress. Ich sage es mal mit anderen Worten. Ich nehme zwei Begriffe, Zuspruch und Anspruch. Im Geist der Kindschaft ist Gottes Zuspruch. Du bist sein geliebtes Kind. Du hast alle Segnungen. Du hast Vergebung der Sünden. Du hast meine Gnade. Du darfst darin wohnen. Du bist in mir geborgen. In dir ist dieser Ruf, Abba, Vater. Das sind lauter Zusprüche. Und Gott beginnt immer und setzt das als Basis. Der Zuspruch Gottes ist Grundlage für unser Leben. Wenn dieser Zuspruch gesund ist und sich aufbaut, dann kommt auch ein Anspruch dazu, der aus dem Zuspruch herauswächst. Dann kannst du nämlich diesen Anspruch auch gesund aufnehmen und sagen, ja, ich gehe jetzt mit diesem Zuspruch auch in meine nächste Entwicklungsschritte. Ich sage es mal so, nur der Anspruch, der aus dem Zuspruch kommt, ist gesund. Ein ganz wichtiger Satz. Nur der Anspruch, der aus dem Zuspruch Gottes kommt, ist wirklich gesund und hilfreich und bringt mich weiter und lässt mich nicht unter Stress kommen oder unter Druck. Warum sind heute so viele Menschen ausgelaugt? Gell? Warum sind so viele am Ende? Immer, ich muss es selber machen, gell? Und ich bringe es nicht auf die Reihe. Und der Anspruch, wie du sein müsstest, und du schaust dich an und merkst, ich bin gar nicht so. Gell? Ich bin schon lange auf dem Weg, aber so heilig bin ich noch nicht. Und da ist noch so vieles. Und dann fangen wir an, rumzudoktern an uns selber. Und dann kommen diese Ansprüche, Erwartungen, von außen oder von innen. Und dann merken wir, das wird Stress und das funktioniert so nicht. Dann kommen wir unter diesen Geist der Knechtschaft. Und das Kennzeichen dieses Geistes der Knechtschaft ist Furcht. Furcht, es reicht nicht. Furcht, ich müsste mehr. Furcht, ich bete zu wenig. Ich lese zu wenig Bibel. Ich bin zu wenig verändert. Ich bin noch zu selbstsüchtig, ich hänge noch in manchen Geschichten, ich bin zu ärgerlich, es ist noch nicht richtig. Ja, und natürlich ist da noch Luft nach oben bei uns allen, aber die Frage ist immer, wie gehen wir das an? Aus dem Geist der Kindschaft oder aus dem Geist der Knechtschaft? Und in diesem Geist der Kindschaft wirst du hineingezogen. Wir schauen Jesus an, wir schauen den Vater an. Ja? Wir sind verliebt in ihn, wir wollen ihn im Herzen tragen und wir bringen alles in Verbindung mit ihm. Also wir sind einfach Söhne und Töchter und haben einen Vater, der für uns sorgt und der mit uns geht, auch in die nächsten Lebensphasen hinein. Du musst das nicht alleine tun. Jesus ist das große Vorbild dafür. Als Jesus mal seine Jünger gefragt haben, was sagen eigentlich die Leute von mir, wer ich bin? Das ist ja auch so eine Identitätsfrage. Ja. Was sagen denn die Leute von dir, wer du bist? Das war ja eine interessante Frage an die Jünger. Ja, und dann fangen sie an zu erzählen, was die Leute so unter sich reden. Ach ja, das ist natürlich ein ganz besonderes, das ist irgendein Prophet. Vielleicht ist es Elia, vielleicht ist es Jeremia, vielleicht ist es sonst ein großer Mann Gottes, vielleicht ist es auch wie Johannes der Täufer, also sie bringen da alle möglichen Leute ins Spiel, wer jetzt Jesus sein könnte, immer beeindruckende Persönlichkeiten natürlich. Ja, und dann kommt die Frage von Jesus an die Jünger, ja, und wie ist es denn bei euch, was sagt denn ihr, wer ich bin? Was sagst du, wer Jesus ist? Und dann platzt es aus Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Sohn des lebendigen Gottes. Als Jesus das hört, ist er völlig begeistert. Sagt er, Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart. Also so gescheit bist du gar nicht. Also dass du das jetzt auf den Punkt bringst, das muss der Vater im Himmel gewesen sein, der dir diese Erkenntnis gibt. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus war der Sohn. Jesus ging es nie um Titel. Jesus ging es nie um Macht. Im Gegenteil. Jesus ging es darum, der Sohn seines Vaters zu sein. Weißt du, und er selber konnte sagen, Johannes 5, 19, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Der Sohn kann nichts von sich aus tun. Das war eine freiwillige Erklärung. Ich bin Sohn, du bist der Vater, um dich geht es und ich will dich verherrlichen. Du bist da und was ich tue, ist letztlich Abbild dessen, was du tust. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer meine Worte hört, hört die Worte des Vaters. Ich wirke, weil der Vater wirkt. Jesus war der Sohn. Und du bist der Sohn und die Tochter. Weißt du, das ist das größte Geschenk. Du kannst nicht größer werden als der Sohn oder die Tochter des himmlischen Königs. Damit bist du ja Prinz oder Prinzessin. Du bist geadelt. Du bist im höchsten Maße wertgeschätzt. Weißt du, und Gott wünscht sich jetzt, dass wir in dieser Gesinnung leben. Die nächste Phase, die nächste lassen wir weg, das führt jetzt zu weit. Es gäbe noch so viel Schönes zu sagen. Schaut mal noch auf diesen Baum, den habe ich extra deswegen gemalt, um uns nochmal zu zeigen, die Wurzeln des Baumes, die Kindschaft. Wenn du die Wurzeln abhackst, dann kannst du darauf warten, dass der Baum dürr wird, umfällt, nichts mehr wert ist. Stamm, Äste, Blätter, das ist, was gesund wächst. Jüngerschaft, ja, mit Gott jetzt weiter Wege zu gehen. Und dann kommen die Früchte. Vaterschaft, Mutterschaft, das sind die Früchte. Und wie im Natürlichen, wie entsteht Fruchtbarkeit bei Menschen? Wie entstehen Kinder? Also wenn Mann und Frau nur beide vollzeitig beschäftigt sind und keine Zeit für Intimität haben, die können noch so lange verheiratet sein, da passiert nichts. Fruchtbarkeit entsteht durch Intimität. Weißt du, und das ist das Kennzeichen für Väter und Mütter. Fruchtbarkeit, dass du Vater und Mutter bist, das hat nicht so sehr was mit dem Alter zu tun. Das hilft manchmal natürlich auch, gell? Aber das alleine ist noch nicht die Lösung, sondern dass wir Gott kennen, ja, dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir Menschen dienen. Und zwar aus diesem Geist der Kindschaft, auch Vater- und Mutterschaft muss in Kindschaft gegründet sein. Weil sonst wird es schnell zu einem, ich weiß es besser als du. Und Paulus sagt mal, ihr habt 10.000 Zuchtmeister. Gell? Zuchtmeister heißt, ich weiß genau, was du tun sollst und ich erziehe dich, ja, und ich gebe dir das vor. Aber ihr habt wenig Väter. Und er sagt, ich bin ein Vater für euch. Weißt du, und wenn du Vater bist, dann weißt du, du kannst nur Vater sein, wenn du gelernt hast, Kind zu sein. Und dann kannst du dich in die Kinder hineinversetzen und dann dienst du ihnen im Geist einer Liebe und der Vaterschaft. Und dann bist du für Menschen da. Das ist so meine Sehnsucht, dass wir, die wir schon ein bisschen älter sind und länger auf dem Weg, dass wir wirklich Väter und Mütter werden, die etwas von Gott repräsentieren und sagen, du, ich muss dir nicht alles erklären und sagen, sondern schau einfach, ich lebe mit Gott und Schau auf das, was hier ausstrahlt und ich möchte dich ermutigen und es geht um dich, dass du deinen Weg findest. Ich möchte mich in dich investieren. Ich möchte für dich ein Stück da sein, gell, dass hier Frucht entsteht. Das ist das Ziel Gottes mit jedem von uns. Aus dem Geist der Kindschaft gegründet und dann hineingeformt in den Geist der Jüngerschaft und dann eben diese Früchte auch zu bringen. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte noch aus meiner Familie. Als unsere Tochter so 16, 17 war, war es eine sehr schwierige Zeit. Kann ich jetzt nicht ausführen, aber es war sehr kompliziert und wir wussten auch nicht genau, wie wir jetzt damit umgehen sollten. Und dann hatten wir folgende Idee. Sie war dann kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Da haben wir ihr gesagt, wir haben dich damals aus Liebe adoptiert, aus einem peruanischen Kinderheim. Sie waren 3/4 Jahr alt. Wir haben dich erwählt von ganzem Herzen. Wir möchten gerne auch weiterhin deine Eltern sein. Wir haben versucht, dir das zu geben, was für uns möglich war. Aber natürlich, sie hatte ja keine Wahl. Sie konnte ja nicht sagen, ich gehe nicht mit, oder? Nein, also sie war einfach von uns auserwählt. Oder Gott hat es so geführt, dass sie zu uns kam. Jetzt wirst du bald 18. Mit 18 kannst du entscheiden. Du musst nicht unsere Tochter bleiben. Wenn du sagst, jetzt beschließe ich dieses Kapitel, ich gehe meine eigenen Wege, ich löse mich davon. Jetzt bist du dran. Wir würden sehr gerne weiter deine Eltern sein und würden uns riesig freuen, wenn du unsere Tochter bist und bleibst. Dann kamen bewegende Momente und Reaktionen und sie hat sich von Herzen dafür entschieden, unsere Tochter zu sein. Auch jetzt in dieser neuen Lebensphase. Heute haben wir ein wunderbares Verhältnis. Schon viele Jahre jetzt. Sie hat selber jetzt ein Kind und sind wir auch Großeltern. Aber ich glaube, das war ein Schlüssel für sie, aber auch für uns. Also, und ich denke oft an dieses Beispiel. Gott hat dich und mich erwählt. Und er sagt, ich bin dein Vater. Ich habe dich gerufen. Ich habe dich herausgeholt aus Nacht und Finsternis. Ich habe dich aus Zerstörung und aus Sünde, ich habe dich errettet. Du bist Teil meiner Familie. Ich bin dein wahrer Vater. Das habe ich entschieden. Ein für alle Mal. Das wird sich nicht ändern von meiner Seite aus. Aber manchmal sind wir dran zu sagen, ja, ich will wirklich Sohn und Tochter sein meines himmlischen Vaters. Nicht so tun, als muss ich alles selber machen und meine Wege gehen. Weißt du, und das ist vielleicht heute auch für den einen oder anderen so ein Schritt einer Einladung, zu sagen, ja, Gott hat mich angenommen. Er hat mir den Geist der Kindschaft gegeben und in mir ist das, ja, aber Vater. Aber jetzt heißt es, mit dem übereinzustimmen und sagen, ja, das ist meine Identität. Das ist das größte Geschenk meines Lebens. Ich bin geliebt. Ich bin geliebte Tochter und geliebter Sohn. Aber Vater, danke, ich möchte nicht so sehr, als dass du mein wahrer Vater bist und dass ich mit dir gehe. Und dass ich so wie Jesus mit dir lebe und sage, ich möchte nicht meinen Stiefel leben. Ich möchte nicht meine Dinge durchdrücken. Vater, ich möchte mich von deiner Hand führen lassen. Ich möchte in diese ganzen Prozesse gehen. Und ich möchte selber mit dir hineinwachsen in geistliche Vater- und Mutterschaft. Bei dir abgucken, wie das ist. Ich möchte hineinkommen in diese Dimension. Das ist die Einladung. Und ich möchte uns jetzt gleich in ein Gebet führen, bevor ich das tue. Ich habe zwei meiner Bücher, die Andreas schon angesprochen hat, mitgebracht. Vielleicht spürst du da möchtest du dich ein bisschen mehr beschäftigen. Mein neuestes Buch ist dieses Tiefer in der Liebe des Vaters.